Ding Dong, es klingelt. Ich gehe zur Tür und stehe einem Känguru gegenüber. So beginnen 2009 die Känguru-Chroniken und der Siegeszug der Geschichten um den kleinen Künstler Marc-Uwe Kling und das vorlaute kommunistische Känguru. 4 Bände sind erschienen, der 5. Band, die Känguru-Rebellion, liegt jetzt in den Buchhandlungen aus und wir haben ihn gelesen und wir sind Yannick Nolting.
Hallo.
Du musst jetzt sagen, und Finn Benkert, aber das ist okay.
Habe ich ja die Pointe verdorben.
Ja, es ist eine tolle Überleitung, Yannick, die du gerade gemacht hast, auf das Buch, das wir heute besprechen wollen. Wie gesagt, die Känguru-Rebellion, die Pointe verdorben. Ich möchte doch nicht zu viel vorwegnehmen. Ich würde dich vielleicht einfach gerne mal fragen, also sagen wir so, diese Känguru-Geschichten, ich habe bei Wikipedia erfahren, dass der Obertitel die Känguru-Chroniken auch gerne als Pass pro Toto für die ganze Reihe genannt wird, obwohl ja eigentlich nur der erste Band damit betitelt ist. Das sind ja wirklich so All-Time-Seller, die Hörbücher sind immer noch in den Hörbuchcharts, mehrfach Platin ausgezeichnet worden. Das war schon ein popkultureller Juggernaut. Wie bist du? Hast du mit dem Känguru bisher gelebt? Wie hast du mit dem gelebt? Wie sind so deine Verbindungen da?
Na, ich bin ganz froh, dass ich nicht so wirklich mit dem Känguru gelebt habe. Also natürlich 2009, als der erste Teil rauskam, war ich auch noch in der Schule und ich habe schon da bemerkt, dass das sehr präsent ist, dass es da so ein paar Leute gab, so Mitschülerinnen und Mitschüler, die da gerne zitiert haben, die dann immer so ulkig ihre Stimme verstellt haben, weil sie die Hörbücher damals gehört haben. Und ich weiß schon, dass ich das damals wahnsinnig anstrengend und unlustig fand und vielleicht habe ich da dann manchmal gute Miene zum bösen Spiel gemacht, weil man dann ja doch irgendwie dazugehören will, aber ich habe das niemals, also wirklich so bewusst dann damals konsumiert oder dass ich mich mal hingesetzt hätte und jetzt mal die Hörbücher gehört hätte oder das Buch gelesen, das habe ich alles immer nur so passiv wahrgenommen, das ist auf mich eingeströmt und ich fand das damals so ein bisschen, das habe ich in meinem Kopf so abgespeichert, gleich so neben Sascha Grammel, der da immer bei RTL mit diesen lustigen Puppen auftrat und da auch so seine Stimme verstellt hat, fand ich auch immer wahnsinnig unlustig und dann stieg die Auseinandersetzung eigentlich erst so richtig ein, als der Film rauskam, kurz vor Corona oder schon so, als wir damit zu tun hatten, 2020 müsste es ja gewesen sein. Und also von dem Film war ich entsetzt. Ich war auch von dem zweiten Film dann entsetzt. Und das war dann immer mal so ein Running Gag, dass man nochmal bei diesem Film irgendwie einsteigen müsste. Aber ich bin doch ganz froh, dass ich das bislang einigermaßen verdrängen konnte. Und jetzt, als der neue Teil rauskam, Känguru Rebellion, habe ich mich nochmal hingesetzt und habe auch genau diese Gegenüberstellungen vorgenommen. Ich habe einmal die Känguru Chroniken gelesen, diesen ersten Teil von damals und dann danach die Känguru Rebellion, um so diese Gegenüberstellungen, diesen zeitlichen Rahmen zu haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht gewagt, jetzt diese Teile dazwischen auch noch nachzuholen. Das habe ich im Kopf nicht ausgehalten.
Ich habe das tatsächlich gemacht und ich habe auch eine etwas tiefere Verbindung, glaube ich, zu den Büchern. Also was heißt tiefere Verbindung? Ich habe sie auf jeden Fall alle gelesen, also die Urtrilogie, als ich so zwischen 12 und 13 war, weil es, glaube ich, zeitlich einfach sehr gut passt. Irgendwas war da gerade, weshalb wir keine Schule hatten. Vielleicht war es irgendwie auch so ein Praktikum oder irgendeine praktische Woche oder sowas. Und ich bin einfach gefühlt alle 3 Tage in den Buchladen gelangt und habe den nächsten Teil geholt, um mich so über Wartezeiten hinweg zu trösten. Und fand das doch recht launig damals, weil ich auch sagen würde, diese Bücher sind eine Zeitkapsel des Humors und eine Zeitkapsel der Popkultur. Zeigen aber vor allem im zweiten Band im Känguru-Manifest, weil ich habe sie im Gegensatz zu dir tatsächlich, ich habe sie alle nochmal gehört. Ob das so schlau war oder nicht, ist jetzt, das wird doch zu ergründen sein. Gerade im Känguru-Manifest merkt man, dass Kling tatsächlich eine Agenda hat, beziehungsweise, glaube ich, tatsächlich was aussagen möchte mit seinen Büchern und sich auch so ein bisschen mehr traut, ein bisschen auf mehr experimentiert mit dem Medium Buch, plötzlich dann so anfängt, Pastiche-Kapitel im Stile von Kafka zu schreiben. Im Manifest hat sich auch sowas Ähnliches wie einen Plot erzählt und auf jeden Fall eine ganze Ecke düsterer wird und auch eine ganze Ecke unangenehmer mit seiner Weltsicht. Was das Manifest, glaube ich, vor allem auszeichnet, ist, dass er eben im Jahre 2010 bereits eine AfD imaginiert hat. Die heißt da die Partei für Sicherheit und Vertrauen, die von einem Jörn Dwicks geführt wird. Es gibt dann einmal den doch sehr netten Karlauer Haider, heißt jetzt Dwicks, sonst ändert sich nichts. Zählt zu den besseren Gags des Buches. Das hat mich jetzt beim Wiederlesen doch ein bisschen überrascht und auch beeindruckt, sage ich mal, wie weitsichtig Kling da tatsächlich einen Rechtsruck vorhergesehen hat oder Mechanismen des Populismus und Mechanismen der neuen Rechten offengelegt hat, bevor wir uns gesellschaftlich so richtig damit auseinandergesetzt haben. Man merkt aber auch, dass das alles Bücher sind aus einer Zeit, wo politisch in Deutschland nicht so wahnsinnig viel los war. Also wo man eben vor allem auf die SPD
Vermeintlich, ja.
vermeintlich natürlich, aber wo man halt vor allem auf die SPD draufgehauen hat, weil die eben nicht mehr so diese frühere Strahlkraft haben und im Kino sind nur noch Blockbuster, in dem in jeder Einstellung die amerikanische Fahne weht, Religion ist doof, ne? Also so, wir sollten eigentlich alle Atheisten sein, die UNO ist auch, die UNO, die UN ist auch blöd, weil die unterstützt Diktatoren und all sowas. Und dazwischen eben immer wieder Mark-Uwe und das Känguru, die meistens an Tischen sitzen und Gespräche führen und dabei vom Hundertstens auf Tausende kommen und sich in Karlauern, Wortspielen und Zitaten ergehen. Und das funktioniert als Hörbuch tatsächlich besser als Roman. Kling ist ja auch Poetry Slammer vor allem und wie er sich selber auch bezeichnet, Kleinkünstler, also auftretender, performender Künstler. Und man merkt diesen Geschichten auch an, dass sie nicht per se als Buch in Buchform konzipiert waren, sondern eben halt auch diesen performativen Aufführungscharakter haben. Denn ich würde schon sagen, das funktioniert als Hörbuch trotz der nervigen Stimme des Kängurus alles sehr viel besser, weil Kling eben so einen sehr bestimmten Vorlese- und Intonationsstil hat und da dir teilweise auch Pointen in einen Text reinliest, bei dem du beim Lesen nicht gesehen hast, dass da Pointen war. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar, wie wenn man Hörbücher von Heinz Strunk oder Benjamin von Stuckrad-Barre hört. So, die ja auch häufig die besten Vortragenden ihrer eigenen Texte sind, die beim Lesen manchmal etwas ermüdend sein können. Die Apokryphen habe ich mir dann sogar auch noch gekauft. Die erschienen, glaube ich, 2018. Und aus irgendeinem Grund habe ich gesehen, habe ich eine Unterschrift von Florentin Will und von Stefan Titze da drin. Das kann ich nicht mehr nachvollziehen, warum das so ist. Aber ja, vielleicht auch ein bisschen überlappender Humor, vielleicht auch ein Zeitgeist der Popkultur, ein Zeitgeist des Humors. Und ich fand die Apokryphen eigentlich dahingehend sympathisch, dass sie ja wirklich eine Sammlung sind von nicht verwendeten Geschichten für die drei Hauptwerke oder eben von Geschichten, die nur im Radio, in der Radiosendung, im Podcast oder nur im Comicstrip vorkamen. Und das Buch tatsächlich relativ hart mit der Beschaffenheit der Känguru-Bücher an sich auch ins Gericht geht, weil es da ein sehr schönes Kapitel gibt, in dem Hertha, einer der wiederkehrenden Nebenfiguren, das ist so eine typische Berliner Schnauze-Kneipenbesitzerin, eben sowas sagt wie, ja, Mark-Uwe, das ist ja total nett, dass du hier deinen linksliberalen Humor fährst, aber solltest du als Künstler nicht eigentlich die Leute vereinen und sie dazu zu bringen, auf die Straße zu gehen, statt dich hier zum tausendsten Mal darüber lustig zu machen, dass die SPD keine geeigneten Kandidaten mehr vor sich bringt. Und das fand ich jetzt beim Wiederlesen dann doch auch irgendwie relativ spannend und dachte, na, mal gucken, was er jetzt aus der Känguru-Rebellion macht. Also, wie er vielleicht diesen Punkt, was man eben, wie viel man als Künstler überhaupt bewegen kann, weiterführen wird. Du hast die beiden Filme schon erwähnt. Das hätte mir natürlich ein kleiner Vorgeschmack sein können, was mich hier erwartet. Denn der zweite Känguru-Film, die Känguru-Verschwörung von 2022, ist ja auch von Mark-Uwe Kling selber regiet worden. Und glaube ich auch eine logische, also die Känguru-Rebellion ist eine logische Fortführung von der Känguru-Verschwörung. Denn da ging es auch schon so darum, dass wir Klimaleugner und KlimaleugnerInnen irgendwie wieder auf unsere Seite holen müssen. Und so allgemein hat man sich ein bisschen über Verschwörungsideologien lustig gemacht. Aber eben auch aus dieser gutbürgerlichen Perspektive von, guck mal, wie doof die sind.
Naja, die Dummen, ja.
Genau, guck mal, die Dummen. Und was ich klingen lassen muss für die ersten drei Känguru-Bücher ist, dass die zwar in unserer Realität spielen, aber er doch, sage ich mal, ja, Übereinstimmungen, Vergleiche gefunden hat. Also er hat Phänomene halt unserer Gegenwart in seinen fiktiven Kosmos übersetzt. Also weil die AfD heißt eben nicht AfD, sondern es ist eben die Partei für Sicherheit und Vertrauen und so weiter. Und zwar werden Merkel oder Obama mal erwähnt, aber er findet eigentlich für alles so Substitate. Und plötzlich in der Verschwörung ging es halt los, dass es da wirklich ein tagesaktueller Film in Anführungszeichen war, dessen Halbwertszeit eigentlich schon abgelaufen war, als der Film im Kino war. Hm. Und plötzlich auch die Gags so faul konstruiert waren. Ich erinnere mich in der Känguru-Verschwörung an so eine Szene, wo es ein Werbeclip für ein Datingportal für Querdenker gibt. Mhm. Was ja grundsätzlich erstmal eine nette Idee ist. So. Und mit Benno Fürmann hat man da auch einen Schauspieler gefunden, der das wirklich mit sehr viel Werf spielt und wo ich dachte, ja, der hat auch die Schmierigkeit von so diesen Leuten, die irgendwie bei, ich weiß gar nicht mehr, wie diese ganzen Corona-Seiten hießen, ne? Aber der schon auch so sag ich mal, den Habitus und den Stil von Reitschuster und so irgendwie ganz gut nachmacht. Aber dann besteht dieser Werbespot einfach nur auf: Klicke an, welche Verschwörungstheorie du glaubst und finde deinen Partner. Und ich mir dachte, aber wenn du hier wirklich einen Werbespot für eine Querdenker-Dating-Seite machst, die würden doch nie von Verschwörungstheorien reden. So, die würden das doch komplett anders framen. Also da ging diese Faulheit irgendwie schon los und ich kann jetzt schon mal voranstellen, die Känguru-Rebellion fand ich wirklich eine Frechheit. Die hat mich wirklich geärgert. Ich habe selten 14,99 € so sehr nachgetrauert wie bei diesem Buch und ich habe mich, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, man hat so 2013 rum hat man Geschichten erzählt, wie man verschämt Shades of Grey in der U-Bahn gelesen hat. Oder eine Freundin von mir hat sich tatsächlich so Schutzumschläge gekauft, die so getan haben, als wäre es ein anderes Buch, weil sie nicht mehr so blöd angeguckt werden wollte, wenn sie die After-Reihe in der U-Bahn gelesen hat. Hm. Und ich habe mich fast geschämt, die Känguru-Rebellion in irgendeinem öffentlichen Ort zu lesen. Ja. Weil ich mir dachte, ich möchte nicht, dass die Leute denken, ich würde das gut finden. Ich bin keiner von euch. Das ist so dieses Meme mit so, ich sitze mit verschränkten Armen im Kino bei Terrifier 3, damit die Leute wissen, dass ich das nicht gut finde, was da auf der Leinwand passiert.
Und nur aus Recherchegründen bist du da.
Genau. Also ich kann mal sagen, ich habe einmal gelacht in der Känguru-Rebellion. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Ja, das kommt tatsächlich hin. Also wenn ich mal so zurückdenke, ich kann da, wenn wir da direkt einsteigen wollen, ich fand so eine Szene ganz witzig, als es um die Frage ging, wurde Jesus auch bei seinen Gleichnissen unterbrochen? Und dann wird das ja einmal so szenisch aufgeschrieben und durchgespielt. Und da dachte ich mir, ja, das hätte fast so eine das Leben des Brian-Szene sein können. Da habe ich mal kurz geschmunzelt, als ich das gelesen habe.
Genau, das sind auch, sage ich mal, die kurzen Momente, wo eben der alte Känguru-Spirit, wenn ich das mal so nennen darf, wieder rauskommt. Weil das eben einfach war Mark Uwe und das Känguru und eine Anzahl an Nebenfiguren, die mal auf, mal abtreten, verstricken sich in irgendwelchen Diskussionen, nehmen Sachen sehr, sehr wörtlich und landen am Ende plötzlich bei ganz anderen Sachen. Kling nennt ja selber Monty Python auch als Vorbild für seinen Humor und das sehe ich auch. Also deswegen auch passend, dass du dem das Brian gerade erwähnt hast. Mhm. Was mich tatsächlich zum Lachen gebracht hat, ist das Kapitel Semigeil, in dem Kling tatsächlich etwas schafft, was ich wirklich nicht vermutet hätte, denn er schafft es auf der einen Seite noch einen Star Wars Gag zu machen, der nicht ausgelutscht ist, und er schafft es tatsächlich einen Endpunkt hinter einen ausgelutschten Star Wars Gag zu setzen. Denn es geht um die uralte Frage, warum das Imperium denn einen zweiten Todesstern gebaut hat, nachdem der erste schon in die Luft gejagt wurde. Ich höre euch schon gehen, liebe HörerInnen, aber bitte bleibt noch kurz ein bisschen dran. Da kommt dann nämlich halt ein Mann von der CDU zu Mark Uwe und sagt, sie vergessen ja vollkommen, dass so Todessterne ein Riesenbauprojekt sind und dass der zweite natürlich schon längst bewilligt war, als der erste gerade zerstört wurde. Und man musste den aber trotzdem bauen, weil sonst die imperialen Fördermittel verfallen. Und da dachte ich, ja, okay, kann man machen. Ist tatsächlich auch irgendwie eine Art von Popkulturkommentar und irgendwie auch ein Kommentar auf das eigene Schaffen. Das ist, wie gesagt, das eine Kapitel, was mich zum Schmunzeln gebracht hat. Denn ich denke, was auch gleich zu diskutieren sein wird, ist die Frage, ob das überhaupt ein Comedy-Buch ist. Also ob das überhaupt den Tatbestand der Komik erfüllt oder was es eigentlich ist. Vielleicht mal ganz kurz zum Plot, denn es gibt so etwas Ähnliches wie einen Plot. Also wie immer bei den Känguru-Büchern sind es vor allem Sammlungen von Kurzgeschichten, die auch sehr, sehr gut für sich alleine stehen können. Der übergeordnete Plot ist die besagte Känguru-Rebellion. Das Känguru kommt eines Tages zu Mark Uwe und sagt, ich rebelliere. Aha, sage ich, wogegen rebellierst du denn? Gegen die Zustände, verständlich sage ich, löblich geradezu, rebellierst du mit, fragt das Känguru, wenn ich darf. Falsche Antwort, wer rebelliert, fragt nicht, ob er darf. Und jetzt geht es eben darum, Mitglieder für diese obskure Känguru-Rebellion zu finden. Und dann ist das Buch auch zu Ende.
Ja.
Und das verstehe ich halt auch schon nicht, weil das Känguru hat ja schon sein eigenes Rebellionsnetzwerk mit dem asozialen Netzwerk, was im zweiten Band gegründet wurde. Da können wir gleich drauf kommen, warum man sich auch hier so wenig, sag ich mal, auf das eigene Schaffen bezogen hat. Denn was das Buch eigentlich ist, ist eine Echo-Chamber-Literatur für linksliberale Leute, die Heute-Show und Jan Böhmermann gucken. Mhm. Und jetzt nochmal so Talking Points in Buchform wiedergegeben haben wollen. Denn ein Großteil dieses Buches besteht daraus, dass sich Mark Uwe und das Känguru und andere Figuren einfach Dinge erzählen, die wir schon seit so 2-3 Jahren wissen und das jetzt als so richtig krasse Aufklärung verkaufen. Weil, ey Leute, wusstet ihr, dass ChatGPT halluziniert? Ich wusste das nicht.
Also ich denke mir so, ja, einerseits will ich dir zustimmen, andererseits denke ich mir, für so einen mainstreamigen Autor, der sich durch verschiedene gesellschaftliche Schichten vielleicht auch zieht, der so breit rezipiert wird, und wenn ich mir ansehe, wie politischer Diskurs in Deutschland stattfindet, wie das Wählerverhalten von Menschen dann ist und so weiter und so fort, vielleicht ist es dann doch nicht so allgemein bekannt, was er hier in diesem Buch aufschreibt. Ich würde sogar mal provokant sagen, weil ich ja schon meinte, ich habe die Chroniken davor gelesen zur Gegenüberstellung. Ich fand den tatsächlich ein Stück weit interessanter als die Känguru-Chroniken, gerade in seinem penetranten Charakter, weil ich mir dachte, ja, es ist natürlich naheliegend, dass sich jetzt auch viele Fans so auf Goodreads und einschlägigen Seiten dann ja beschwert haben, dass das gar nicht mehr so dieses alte Känguru-Gefühl hat, dass das so ein bisschen Hangout und Buddy-Comedy ist, die sich da so ein bisschen die Bälle zuspielen, sondern dass man hier eigentlich 200 Seiten oder wie lang das jetzt war, ja über 200 Seiten, fast 300, so ein Pamphlet zu lesen bekommt, eine Streitschrift, die aber auch so ein längerer Blog-Eintrag sein könnte oder irgendwie, wenn man sich einen blauen Haken bei Twitter gekauft hat. Und dann könnte man das da auch so diese einzelnen Kapitel da so als Textwand irgendwie online posten. Fand ich das doch in seiner Vehemenz, mit der da ein, ja, Triggerpunkt und ein Diskurspunkt nach dem anderen so abgegrast wird und so niedergeschrieben wird, dachte ich mir, ja, vielleicht muss man es tatsächlich so machen, wenn man das irgendwie, also wenn man sich so vorgenommen hat, so eine, ja, aufrüttelnde Schrift zu schreiben. Im selben Moment würde ich natürlich sagen, ja, ich fand es auch wahnsinnig langweilig, das zu lesen, und mir war es halt einfach auch zu wenig Literatur, und dann muss ich mich im selben Moment so zurücknehmen und denke mir, ich meine, dieses Buch, ich wollte gerade dieser Roman sagen und bin dann in Stutzen geraten, ob man überhaupt von Roman sprechen kann, aber dieser Text, sagen wir es allgemein, endet ja im Grunde genommen mit einer Ansprache an so eine große Gruppe von Schülerinnen und Schülern. Und dann dachte ich mir, ja, wahrscheinlich ist es auch genau das. Vielleicht bin ich da jetzt mit Ende 20 auch schon zu alt für den Scheiß. Vielleicht ist es wirklich so ein Text für so 14-, 15-Jährige, die man dann nochmal jetzt aus einer anderen Richtung politisieren will, anstatt sie nur so, weiß nicht, Manosphere-Influencern auf TikTok zu überlassen oder dergleichen. Also das scheint ja tatsächlich so das Vorhaben dieses Textes zu sein von Mark-Uwe Kling, dass man gerade auch so eine heranwachsende Generation politisiert und sensibilisiert in die Richtung. Deshalb würde ich sagen, viele Sachen, die da so zum Thema Erbschaftssteuer und so weiter angesprochen werden, da kann ich jetzt nicken, und ich denke mir, ja, viele Leute wissen das tatsächlich nicht oder wollen es nicht wissen, aber das finde ich halt trotzdem wahnsinnig langweilig zu lesen. So kann man es ganz einfach runterbrechen.
Vielen Dank für deinen Beitrag, denn ich glaube, worüber wir diskutieren müssen, ist dieses, also, weil ich würde dir zustimmen, da steckt auf jeden Fall eine aufklärerische Agenda hinter diesem Text und wahrscheinlich auch, wie du auch gesagt hast, nicht für uns, für Ende 20-Jährige, sondern eher für eine jüngere Generation. Da sehe ich aber zwei Probleme. Ich habe das Gefühl, Herr Kling unterschätzt diese Generation an vielen Stellen, denn ich kann natürlich hier auch nur auf Hörensagen argumentieren. Wolfgang M. Schmidt und Ole Nymon sind ja Leute, die eben auch einen sehr erfolgreichen Podcast mit Wohlstand für alle machen und auch gerne erzählen, wer so zu ihren Shows kommt. Und zumindest Wolfgang ist immer sehr überrascht, dass die Shows wahnsinnig jung sind, wenn er da ist. Und er sagt, hey, da sind 15-, 16-Jährige, die sagen, ich höre deinen Podcast seit 3 Jahren und sowas. Also das mag natürlich auch nur evidorische Evidenz sein, die er da benutzt, zu zeigen. Aber ich glaube, wovon Kling geht von einer Welt aus, die nicht mehr existiert. Also er geht auch von einem Medienverhältnis aus, was nicht mehr existiert. Denn wenn du nicht sowieso auf seiner politischen Linie bist, wirst du dieses Buch nicht kaufen. Das müssen wir ja mal einfach mal so sagen. Also wenn du Dieb in der Manosphere bist, dann wirst du doch einen Teufel tun und ein Buch von dem Linksterroristen Kai Mark Uwe Kling lesen. Ne? Und ich finde tatsächlich das Buch seiner jungen Zielgruppe gegenüber auch wahnsinnig herablassend. Also einmal, weil hier, oder was heißt herablassend? Erstmal finde ich es an vielen Stellen fehlgeleitet und an der Zielgruppe vorbeigeschrieben, weil die Referenzen und die Gags hier gezogen werden halt immer noch die eines 40-jährigen Mannes sind, der immer noch über Star Wars und Harry Potter redet. Ja. Und das ist tatsächlich was ihm bei Goodreads, auch das habe ich gesehen, relativ um die Ohren gehauen wurde. Wo halt jemand meinte, sorry, du kannst dich halt nicht als den großen linken Propheten installieren und darstellen und dann immer noch Witze über Harry Potter machen und es unkommentiert lassen. Vielen Themen oder manchen Reizthemen geht man auch so ein bisschen aus dem Weg, indem man einfach nur sagt, ja, übers Gendern wollen wir am besten gar nicht erst reden. Was ja auch spannend ist, weil Herr Kling zum Gendern zumindest vor 15 Jahren noch eine ganz andere Meinung hatte oder zumindest dem Känguru eine ganz andere Meinung gegeben hat. Und dann gibt es ja wirklich auch eine ganz schlimme Fußnote, in dem so oft lustig erklärt wird, dass es früher Festplatten gab. Und es wird immer noch sich über Twilight lustig gemacht, wo ich einfach das Gefühl habe, da ist Kling einfach überhaupt nicht mehr am Puls der Zeit. Und wenn er hiermit vor allem SchülerInnen oder Teens ansprechen möchte, dann redet er komplett an denen vorbei und ist leider genau dieser Youth-Pastor oder hat diese Youth-Pastor-Energy, über die er sich selber lustig macht in dem Buch.
Und ironisiert es ja dann auch nochmal im selben Moment, dass er die Sprache von den jungen Menschen nicht spricht. Das wird ja dann auch so mit der Gen-Z-Sprache zum Schluss nochmal ein bisschen kokettiert. Und ich dachte mir auch, also einerseits will es rebellisch sein und hat ja auch ganz viele so, ja, also klassisch linke Talking Points. Ich würde im Übrigen anmerken, ich fand erstaunlich, dass es doch so wenig um Identitätspolitik ging, dass es tatsächlich dann doch sehr viel um Ökonomie geht. Das kann man vielleicht auch durchaus als Stärke oder als Überraschung in dem Moment anmerken. Und im selben Moment hat es so was eigenartig Staatstragendes. Also da muss dann zum Schluss auch nochmal so die Wichtigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks betont werden. Da heißt es dann im Eiswind der algorithmischen Empörung muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Festung der Fakten sein. Und das wird dann das zwar auch ironisiert, wenn es da, also wenn das Pathos direkt angesprochen wird von solchen Sprechakten. Aber es ist ja, das zieht sich ja durch den ganzen Text durch. Also das sind dann auch so, ja, für die Demokratie und dann, wie gesagt, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und man muss mehr für den Klimaschutz tun. Und das sind dann alles so naheliegende Sachen, wo man sich denkt, gut, wo kommt jetzt, also erstmal, wo kommt die Literatur und wo kommt das Neue? Und dann gibt's da zum Schluss ja auch nochmal so einen Anhang mit Quellenverweisen und dann sieht man also, dass dieser Text so zusammengeschrieben ist aus, ja, Quellen, Handelsblatt, Welt.de, von Wikipedia sind dann auch Quellen mit drin, T-Online muss dann da auch nochmal mit zitiert werden und das sind dann diese ganzen, ja, Bezüge, die da explizit gemacht werden. Und es ist doch sehr dürftig, dass man somit heute ein Buch füllen kann und das dann so erfolgreich rausbringen kann.
Ja, und dieser, sag ich mal, übergeschriebene Rebellionscharakter einfach sehr lauwarm wirkt und sehr, sehr aufgemerkt. Weil worum geht es dieser Bewegung denn überhaupt? Außer in Anführungszeichen gegen die Zustände zu rebellieren. Ich habe das Gefühl, wir führen hier fast eine ähnliche, also man könnte hier fast eine ähnliche Diskussion führen, wie manche Leute es über Paul Thomas Andersons One Battle After Another gemacht haben. Denn ich habe da auch viel gelesen, dass Leute eben auch nicht ganz verstanden haben, was die French 75 eigentlich will zum Beispiel. Also wie man überhaupt auf die Idee kommen würde, einen Film über linken Aktivismus zu machen, weil man sich selber nicht mal im Klaren darüber ist, was die linke aktivistische Gruppe eigentlich will, die man hier abbildet. Ich sehe diesen Punkt. Ich teile ihn, glaube ich, nicht. Ich würde bei PTA so weit gehen, dass es, glaube ich, auch sein Punkt war, dass die Friends 75 keine Agenda hat und vor allem eben einfach eher so eine RAF ist als so eine, sag ich mal, eine linke Talking-Kerngruppe. Aber ja, es ist, genau, dieses Buch endet eben mit der großen Ansprache, die du auch schon erwähnt hast, und so mit diesem Jetzt bist du gefragt. Aber man weiß halt auch nicht so richtig, in was man eigentlich jetzt gefragt ist. So, das ist so das Hauptproblem, weil, wie du auch schon gesagt hast, das Buch ist sehr gut darin, Talking Points zu versammeln und wird in 5 Jahren sicherlich auch ein interessantes historisches Dokument sein, wenn wir uns nochmal fragen wollen, was genau uns eigentlich im November 2025 beschäftigt hat. Aber es zeigt auch nicht wirklich Zusammenhänge auf oder packt Dinge in eine größere Ordnung. Es ist jetzt halt nicht diese Art, also, und das hätte es halt vielleicht zur Literatur gemacht, dass man wirklich da rausgeht und ein neues Verständnis für die Welt gehabt hat. Weil wo die Känguru-Rebellion am Ende rauskommt, ist Regierung korrupt, Trump blöd, Merz blöd, Elektroauto gut.
Ja, so einfach ist das manchmal.
Es ist eben einfach so faul und ich glaube, das nervt mich am meisten an diesem Buch, weil ich hätte wirklich auch mit diesen Talking Points leben können, ich hätte mit dieser Echo Chamber Literatur leben können, aber du hast auch schon gesagt, du hast es verglichen mit den Känguru Chroniken und ich habe jetzt auch alle Bücher nochmal gelesen. Ein Running Gag der Känguru Reihe waren schon immer diese falsch zugeordneten Zitate, die werden im Känguru Manifest eingeführt, wo zum Beispiel Dinge stehen wie: die Proletarier haben nichts zu verlieren außer ihrer Ketten, Heidi Klum. Ist einer der besseren falsch zugeordneten Zitate. Da ist aber ja tatsächlich noch so etwas wie eine Denkleistung beim Leser, beim Zuhörer, wie auch immer, vonnöten. Und hier stehen jetzt Dinge wie: siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit, Atommüll. Oder da, das russische Parlament. Also ich glaube, das sind Gags, für die wäre sich Dieter nur zu schade. Dieses Buch hat eben einfach überhaupt keine zweite Ebene mehr, traut dir überhaupt nichts mehr zu. Man könnte wahrscheinlich ein Trinkspiel spielen, wie häufig Trump und Merz erwähnt werden in diesem in diesem Text. Und wäre sehr betrunken danach oder müsste Schnapspralinen essen, um hier im Sujet des Textes zu bleiben. Es wirkt so ein bisschen wie der Simpsons-Film auch, in dem sitzt ja nämlich plötzlich Arnold Schwarzenegger als Präsident der Vereinigten Staaten rum. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, und dann die Nummer Dry wählt, was eben besagt, dass man Springfield unter der Kuppel einschließen soll. Und auch da habe ich mich gefragt, warum sitzt da Schwarzenegger? Also ihr habt doch einen eigenen Schwarzenegger in eurem Universum. Ihr habt Rainer Wolfcastle. Warum ist nicht Rainer Wolfcastle Präsident bei euch? Und zweitens: wenn ihr schon Schwarzenegger zum Präsidenten macht, dann müsst ihr Schwarzenegger das sprechen lassen. Und wenn ihr Schwarzenegger nicht bekommt, dann macht ihr diesen Gag nicht. Sie haben ihn nicht bekommen, sie machen den Gag trotzdem. Und daran hat mich auch die Känguru-Rebellion erinnert. Ich weiß nicht, ob man schon von Zombie-Känguru sprechen kann, aber es ist eben mehr eine leere Parodie dessen, was wahrscheinlich viele Leute mal in den Urbüchern des Kängurus gesehen haben.
Ja, es macht halt auch nichts mehr aus dieser Zwischengestalt oder vielleicht aus dem Uneindeutigen, was das auch als literarische Schöpfung vielleicht mal hatte und gerade in seiner offenen, anekdotischen und episodisch gehaltenen Struktur. Wir haben ja jetzt hier drin, da weiß ich nicht, ob das in vorherigen Teilen dann auch schon mal gemacht wurde, aber dass sich das Känguru so selber an den Text einschreibt, dass da so Schreibmaschinen-Passagen drin sind, da habe ich mich aber auch bei jedem...
Das sind die schlimmsten Kapitel des Romans.
Ja, ich habe mich auch bei jedem gefragt, wo ist denn die Pointe? Also ich habe gar nicht verstanden, was da der Gag dann irgendwann dran sein sollte. Am Anfang wird es ja dann auch gleich wieder gebrochen und so als schlechte Idee ja auch geframed, wenn ich mich recht entsinne, aber dann kommt es ja doch ein paar Mal im Verlauf des Buches und ich habe es einfach nicht verstanden, was da der Witz sein sollte. Vielleicht ist mir da auch was grundlegend entgangen und zu diesem satirischen Aspekt haben wir jetzt auch schon angedeutet, es sind dann so dürftige Gags auch und so dürftige parodistische Verfahren. Also ich habe ja ein Kapitel offen geschlagen, wenn sie dann zu der AfD-Veranstaltung gehen und da ist also eine Blonde auf dem Podium und wir alle wissen, wer gemeint ist und da ist dann der Gag, dass dann diese Blondine schreit: ein Ausländer, Hass, 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 Geiferzi. Und das sind dann so diese Pointen, also das soll jetzt die Entlarvung sein und damit willst du jetzt wirklich eine Kritik an der AfD üben. Also es ist wirklich wahnsinnig blöde und einfältig und also das ist so, also 2015 wollen ihre Witze zurück, so in etwa.
Und es ist auch feige, also weil warum wird die AfD-Politikerin nicht beim Namen genannt?
Ja, aber die Partei auch nicht.
Und die Partei auch nicht. Also auch das wird ja ironisiert wieder ausgehebelt, weil man nicht mehr über die AfD reden möchte.
Ja.
Aber warum werden Donald Trump, Sam Altman, Friedrich Merz, Markus Söder beim Namen genannt? So, weil man vor denen keine Angst haben muss? So, weil man sich es doch nicht mit allen verscherzen möchte? Also ich möchte Kling hier natürlich auch nichts unterstellen, aber es fällt dann doch auf, wenn der Text kneift oder wenn eben in einem Text, in dem ständig Namen genannt werden und in dem ständig das Aktuelle versucht wird zu referenzieren, das Aktuelle plötzlich verschleiert oder verschwiegen wird oder eben umschrieben wird und man sich dann fragt, warum denn jetzt eigentlich?
Ja.
Ja, ein Wort, was du viel benutzt hast, ist ironisiert und ich denke, da können wir vielleicht kurz nochmal auf die Känguru-Chroniken zurückkommen oder vielleicht auf den Stellenwert, den die Chroniken damals hatten. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, diese jetzt sich dem Känguru nochmal zu nähern, ist vor allem das Öffnen einer Zeitkapsel. Das ist eben festgehaltener Humor 2008 bis 2010 und es ist natürlich auch so die Zeit, wo Shows wie Community richtig groß werden, wo Phil Lord und Chris Miller ihr 21 Jump Street Reboot machen, also wo die Popkultur anfängt, sich vollends zu ironisieren und das für ein paar Jahre ja auch wirklich gut geht und es KünstlerInnen hoch angerechnet wird, dass sie aware wären, um das mal so zu sagen, und die Fehler ihrer eigenen Werke einfach direkt im Text nennen. Das sind dann eben so Sachen, wie wenn Nick Offerman im 21 Jump Street Reboot da sitzt und sagt, ja, wir machen jetzt so eine Nummer aus den 80ern nochmal, aber die Leute da oben wissen ja nichts, dass sowas nie funktioniert und sowas niemand sehen möchte. Oder im zweiten Teil sagt er eben, es hat funktioniert, machen wir es einfach nochmal so. Und die Känguru-Bücher sind damit ja auch durchzogen. Wenn du gesagt hast, im zweiten Band wird plötzlich ein Verleger eingeführt von Ullstein, der dann schon Unstimmigkeiten des ersten Bandes kommentiert und Dinge sagt wie, ja, jetzt am Ende des Buches noch so ein Widersacher des Kängurus, den Pinguin einzuführen, das scheint mir ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, das werden die Leser nicht gut finden. Im dritten Band bezieht man sich dann darauf eben, dass der zweite Teil so tragisch, so traurig endete. Und ich finde, du merkst an der Känguru-Rebellion einfach, dass dieser Humor nicht mehr zeitgemäß ist und einfach sich selber komplett überlebt hat. Weil wenn du schon weißt, dass dein Gag doof ist, dann mach doch einfach einen anderen oder mach den doofen Gag mit Ansage. Denn die besten Momente der ersten vier Känguru-Bücher sind wirklich, wenn himmelhochschreiende Karlauer mit dem Brustton der Überzeugung und der Ernsthaftigkeit rübergebracht werden.
Und es steigt schon direkt mit so einem abgedroschenen Gag ein, jetzt auch in der Känguru-Rebellion, dass er da gleich im ersten Kapitel innerhalb der ersten zwei Dialogzeilen so gesagt wird, aber mach nicht gleich einen Film draus. Also wo auch diese zwei Filme nochmal mit so einer Referenz jetzt versehen werden im Text. Und da war ich schon wütend. Das ist gleich, glaube ich, der dritte Satz in diesem Text. Und da wollte ich schon eigentlich nicht weiterlesen, weil ich mir dachte, ja, das ist wahrscheinlich genau auch wieder die humoristische Einfärbung, mit der dieser Text strukturiert wird und was sich da durchziehen wird. Und das sind einfach so abgedroschene Metaspielereien. Und da waren ja auch die Filme, die hingen ja da auch schon so hinterher, wo man dann versucht hat, so Deadpool-artige Tricks und Brüche einzubauen. Und dann wird da in die Kamera gesprochen und dergleichen, wo man sich da auch schon dachte, das hat so einen langen Bart inzwischen. Aber es gibt ja immer noch Leute, die darüber lachen, die jetzt vielleicht auch nicht wie wir halt so viele Romane, Filme, was auch immer, ja, rezipieren. Also offenbar scheint es ja trotzdem noch zu zünden und es verkauft sich offenbar wieder sehr gut. Also man kann jetzt offenbar nicht davon ausgehen, dass der Känguru-Hype jetzt abgeflaut ist oder dass da keine Resonanz mehr besteht. Ich glaube, viele wollen gerade dieses Klassentreffen, sag ich mal, erleben und diese Rückbesinnung zur guten alten Zeit, so wie das gerade vielerorts verkauft wird, auch im künstlerischen Sinne. Und na, wie gesagt, ich finde es fast schon bemerkenswert, dass er dann doch dieses Klassentreffen-Gefühl gar nicht so einlöst. Also insofern ist das für mich noch die interessanteste Provokation, die dieses Buch jetzt vornimmt. Aber alles andere haben wir gesagt. Also da kommt am Ende nicht viel bei rum, wenn man auch mal tagtäglich in die Nachrichten schaut und sich vielleicht auch ja hin und wieder mal bei Quellen informiert oder Meinungen anhört, die jetzt nicht nur bei Lanz und bei Maischberger diskutiert werden.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, der Reiz dieses Buches ist so, jeder Mensch fühlt sich gerne schlau und jeder Mensch hat gerne das Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen. Und dieses Buch ist natürlich eine 270 langen Seite Streichelung für dich. Also erstmal, dass du dieses Buch überhaupt liest, und dass du das Richtige gerade liest, dass du einer von den Guten bist. Und dann, dass halt deine Meinung und deine Talking Points hier nochmal etwas besser formuliert wiedergegeben werden. Und das ist ja, also ich wollte gesagt, es ist ja auch okay, es ist ja auch nachvollziehbar, warum sowas existiert. Es ist halt nur fraglich, warum es als Buch erscheinen musste. Und eben nicht, wie du auch schon. Ja, es ist Hilflosigkeit. Es ist ja wirklich auch ein bisschen die Regression eines Künstlers, obwohl ich jetzt auch direkt sagen muss, dieses Argument zieht nicht so ganz. Mir war einfach auch nicht bewusst, dass Marc-Uwe Kling nach 2018 einfach auch immer noch weiter Känguru-Geschichten gemacht hat. Ich dachte tatsächlich, dass es 2018 geendet wäre und jetzt wirklich 2026 das Känguru zurückkehrt. Es gab aber ja diese Comic-Strips in der Zeit, es gab verschiedene Kartenspiele, es gab nochmal Neuausgaben von den Hörbüchern und es gab die Filme, also die Filme jetzt so ein bisschen ausgeklammert, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, dass sich Kling so ein bisschen auch als Künstler neu erfinden wollte und ja diese Quality-Land-Romane geschrieben hat, viele Kinderbücher veröffentlichte und auch Views, ein Thriller, den ich noch nicht selber gelesen habe. Ich habe mir da nur die Wikipedia-Inhaltszusammenfassung durchgelesen und das hat mich so ein bisschen erinnert an J.K. Rowlings Ein plötzlicher Todesfall, den ich dann auch als Jugendlicher gelesen habe und doch sehr überrascht war, wie krampfhaft Rowling dann plötzlich als erwachsene Autorin rüberkommen möchte, weil so gefühlt in jedem Kapitel sehr harter Sex passiert oder Leute dick sind oder es so extreme Gewalt gab und Views las ich in der Inhaltszusammenfassung irgendwie ähnlich. Und deswegen dachte ich, ach schade, ist die Känguru-Rebellion jetzt so die Regression eines Künstlers, der irgendwie gemerkt hat, shut up and play the hits. Das stimmt aber ja nicht ganz, weil auch diese anderen Werke alle große Erfolge waren und er anscheinend ja auch immer noch weiter mit dem Känguru gemacht hat.
Auch was mir gerade noch einfällt, die Einfältigkeit, mit der dann tatsächlich die Rebellion ausformuliert wird zum Schluss. Also das war ja die große zentrale Frage, wie genau soll die Rebellion jetzt eigentlich aussehen? Also er beschreibt dann die Zustände die ganze Zeit, die er kritisieren will und gegen die er rebellieren will. Und da kann man ganz viel nicken und sich denken, ja, das ist irgendwie nochmal nett zusammengetragen. Und es stimmt ja auch alles, was er da so gesehen sagt oder bemängelt. Aber dann ist ja die Lösung, die er anbietet, sowas wie der digitale Independence Day, also wo einem dann so angeboten wird, man könnte dann mal von X zu Mastodon wechseln oder von Google zu Ecosia, also oder Mediatheken gucken statt
Prime
Video.
Das habe ich ja noch nie gehört, ne? Also
ja,
Ecosia
also wirklich,
hat man noch nie von gehört.
Ja, es ist einfach nur grauenvoll, wenn man das liest und dann denkt man sich, ja, willkommen irgendwie wieder im grünen Kapitalismus und dann gibt es so hinten dran auch nochmal so ein paar Bildchen mit Organisationen, die man jetzt unterstützen könnte. Also es ist furchtbar und da schließt sich auch der Kreis. Du hast gerade schon Phil Lord und Chris Miller gesagt, die haben ja auch gerade so einen einschlägigen Film in den Kinos, Der Astronaut, das ist quasi deren Version von Känguru, also nur, dass es da nicht ein Känguru gibt, sondern so ein kleines Alien und das ist schon sehr vergleichbar, also wo es dann auch, wo man schon weiß um strukturelle Probleme und man weiß, dass wir alle in der Krise stecken und dass es alles ganz schlimm wird, aber dann ist die einzige Moral von der Geschichte, dass man dann sagt, ja, wir müssen uns alle mal ein bisschen mehr hinten anstellen. Wir müssen jetzt alle mal ein Opfer bringen und ja, es liegt am Ende an jedem Einzelnen von uns, dass sich da die Welt jetzt zum Besseren wendet. Aber eine eigentliche Lösung für eine strukturelle Ebene, die wird dann doch nicht so ganz ausgesprochen oder die kommt nur so am Rande oder man ist völlig planlos, wie man das Ganze noch benennen könnte. Ich glaube, insofern sind sich beide Werke, die jetzt erstmal nichts miteinander zu tun haben, aber weil du die Namen vorhin genannt hast, die sind sich da sehr ähnlich.
Was ja eine Sache ist, Yannick, die du im Vorgespräch auch schon erwähnt hattest, da möchte ich den Gedanken natürlich nicht klauen, aber ihn doch kurz als meinen eigenen ausgeben, ist, wie soll man dieses Buch überhaupt besprechen, wie soll man es überhaupt kritisieren, weil es ja eben, wie bei uns auch schon durchkam, eine Aneinanderreihung von Kurzgeschichten ist und man könnte jetzt natürlich so anekdotisch, inhidorisch sich einzelne Kurzgeschichten rausnehmen und sagen, die fand ich lustig oder das fand ich nicht lustig oder den Satz da fand ich interessant. Was machen wir mit diesem Text an sich jetzt am Ende so? Also ist natürlich auch irgendwie spannend, hier so ein bisschen von einer Herausforderung gestellt zu werden. Ich finde ich lustig, weil ich werde ihn auch verschenken. Also der wird als Beipackding zu einem Geschenk, was sich jemand wirklich gewünscht hat, dazu geliefert werden.
Ja, ich habe schon so innerhalb der Familie gesagt, wenn ihr das ansatzweise lesen wollt, kauft es euch nicht. Ich will das nicht in der Wohnung behalten. Ich gebe das dann gerne weiter.
Ja, ich besitze auch die ersten 4 Känguru-Bücher nicht mehr, aber ich wäre als Sammler auch etwas sauer, weil die ersten 3 Känguru-Bücher waren ja grün, rot und blau und hatten diese Polaroid-Foto-Ästhetik. Das 4. Buch stach da schon raus. Das war aber ja okay, weil man einfach wusste, dass dieses Buch ist ja in sich schon ein Witz. Aber jetzt dieses 5. passt überhaupt nicht zu all dem davor, beziehungsweise es passt anscheinend nur in diesen komischen Sammlerschuber rein, den man sich bei Ullstein kaufen konnte, wo so richtig lustig auch Trilogie durchgestrichen, also erstmal der Gag Trilogie ist ja auch schon mindestens 20 Jahre alt,
ja.
Und der ist dann durchgestrichen, ja. Und da steht Tetralogie drauf. Da passt das Buch ganz gut rein. Also wenn ihr den Känguru-Sammelschuber von Ullstein im Regal habt, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Wenn ihr die Bücher nur so habt, dann seid ihr vielleicht, und wie ich, auch etwas haptische Leute seid, auch etwas optische Büchersammler seid, dann guckt ihr ein bisschen in die Röhre.
Und dann hat's noch nicht mal einen bunten Farbschnitt.
Nee. Also das ist ein guter Punkt, dass du ihn gerade noch aufgebracht hast, Janik. Warum geht es so wenig um Popkultur in diesem Roman? Denn
stimmt, ja, gute Frage.
So, warum wird Dark Romance nicht gespooft? Also es ist so in Ansätzen irgendwie da drin, weil halt Hertha zum Beispiel mal einen Roman über einen heißen Töpfer im Mittelalter haben möchte, der haltet euch vor Lachen am Stuhl fest und züpft ihr gleich, liebe HörerInnen. Harry Potter heißt.
Ja.
Weil das doch etwas war, mit dem Kling durchaus immer in Dialog getreten ist. Also so in der Känguru-Offenbarung geht es halt sehr viel um den aufkommenden Game of Thrones-Hype. Und man macht sich so ein bisschen lustig eben über Fantasy-Buchreihen und über, sag ich mal, die Cliffhanger-Logik von Fantasy-Buchreihen. Und sag ich mal so die Sex- und Gewaltökonomie, die diesen Büchern häufig vorgeworfen wurde. So, warum ist dann die, sag ich mal, tatsächliche popkulturelle Gegenwart so abwesend diesem Roman? Weil man sich's auch wieder nicht verscherzen möchte mit einer Zielgruppe? Weil man vielleicht weiß, dass die einzigen Leute, und auch das ist jetzt natürlich sehr weit aus dem Fenster gelehnt, die wirklich noch Bücher kaufen, Leute sind, die Dark Romans in Farbschnitten und Sondereinbänden kaufen?
Also ich glaube, auch da will ich ihm vielleicht nichts böswillig unterstellen. Ich kenne diesen Mann nicht. Ich kann nur davon ausgehen, was er schreibt. Da ist mein Eindruck vielleicht, weil er dann doch gar nicht das Vermögen hat, sich wirklich mal mit dem Politischen auch von Popkultur so direkt auseinanderzusetzen.
Ja.
Ich meine, ein popkulturelles Phänomen in Anführungszeichen, was er dann tatsächlich mal in einem Kapitel ausweist und verhandelt, das ist dann der Film von Wim Wenders, Perfect Days. Kann man jetzt streiten, inwiefern das Popkultur ist oder nicht, aber gut, ist ja groß trotzdem rezipiert worden. Und da kommt ja dann tatsächlich mal ein Dialog über das Kunstwerk zustande. Aber das Einzige, was dann dabei rumkommt, ist ja im Grunde genommen, dass der Film so langweilig ist und dass da eigentlich gar nichts passiert. Und der zieht ja dann nur von Toilette zu Toilette. Und es geht irgendwie um das Schöne an Routinen und so weiter, wo ich mir denke, also auch da, wo bleibt denn jetzt die eigentliche Kritik? Also man kann viel an Perfect Days kritisieren, aber dass der langweilig ist und dass da nichts passiert, das ist ja nun wirklich das Blödeste Stammtischgespräch überhaupt und auch so was Kunstfeindliches im Grunde genommen. Ich meine, ich will nun, weiß Gott, nicht diesen Film verteidigen, aber das ist ja gar nicht auch der Punkt, was da für eine eigentliche Verklärung auch wieder von ökonomischen Zuständen vielleicht auch stattfindet, wo da eine eigentliche Kritik ansetzen müsste, wo ich das auch dann so dürftig finde und nicht so ganz begreife, warum man einerseits so ein Buch schreibt, aber dann, wenn es um das Sprechen über so ein Kunstwerk geht, dass man da dann auf einmal total blind ist oder man will nicht darüber sprechen, um das vielleicht nicht der Pointe zu opfern. Keine Ahnung, ich verstehe es einfach nicht, warum das so oberflächlich bleibt.
Ja, es ist schon interessant, dass dieses Buch, das so sehr nach Fortschritt und nach Vorwärtsdrang schreitet, also eigentlich zwei Hauptfiguren hat, bei denen man das Gefühl hat, dass sie sich abseits vom Ökonomischen seit mindestens 25 Jahren, vielleicht sogar seit 30 Jahren nicht mehr mit der aktuellen Welt auseinandergesetzt haben. Also, dass man eben sagt, man will für immer Star Wars, man will für immer Harry Potter, man will für immer Bud Spencer und Terence Hill Filme gucken, weil die Harry Potter eignet sich jetzt nicht mehr dafür, natürlich seit 10 Jahren, aber weil die so ideologisch frei sind vielleicht, weil man da immer noch wieder Kind sein kann. Das ist ja ein Dialog, den es in den Känguru-Chroniken auch irgendwie 1:1 so gibt, wo Kling eben sagt, ist mir egal, dass die heutigen Star Wars Produktionen nicht mehr gut sind. Wenn ich an Star Wars denke, bin ich Kind und ich werde das immer verteidigen. Aber ja, über dieses Arthouse-Kapitel bin ich auch gestolpert, weil das Einzige, was Kling so zur Popkultur zu sagen hat, ist, Marvel-Blockbuster sind doof, Arthouse-Filme sind aber auch doof. Warum gibt's nicht mehr unterhaltsame Filme wie früher, die einfach unterhalten?
Ja. Ja, so wird über Kultur, so wird Kulturkritik geübt.
Vom wichtigsten Linken Deutschlands, wie ihn, glaube ich, die Süddeutsche mal betitelt hat.
Ich finde eh, vielleicht habe ich da was grundsätzlich übersehen, aber ich habe ja gedacht, wenn das Buch jetzt rauskommt, das wird rauf und runter besprochen werden und das wird auch so ein mediales Großereignis, auch im Feuilleton, aber was ich so auf den ersten Blick gesehen habe, wurde der ja gar nicht so breit besprochen jetzt. Es gab irgendwie einen großen Interviewartikel mit ihm und dann so ein, zwei Besprechungen, aber das, so eine große Auseinandersetzung fand damit nicht statt, oder habe ich da irgendwas nicht mitbekommen?
Das ging mir genauso. Ich wollte nämlich auch eigentlich Zitate sammeln und vielleicht dachte mal so ein bisschen in die Presse gucken und sagen, dass wir uns vielleicht da ein bisschen dran abarbeiten können. Aber nee, also was ich halt gesehen habe, ist ein Artikel von Theresa Hübner vom 13.03. beim SWR, halt im Literaturblog vom SWR. Und das tut mir leid, das ist ein ganz schlimmer Artikel. Das ist ein ganz, ganz schlimmer Artikel, in dem so Dinge drinstehen wie, dass man diese Bücher ja auch sehr gut mit einem Grauburgunder an seinem Bücherregal lesen könnte, wie Frau Hübner das selber machen würde. Und man sich nicht so sicher ist, ob sie sich gerade lustig macht über dieses Buch oder ob sie das wirklich genauso meint.
Ach, man weiß es nicht.
Sie erwähnt halt noch einen Punkt, den wir vielleicht am Rande kurz auch mal erwähnen können, dass sie dass sie so überraschend findet, dass diese Bücher eben All-Time-Seller sind und dass, obwohl sie ob ihres doch, sagen wir, großen Voraussetzungsreichtums, aber du musst schon ein bisschen Wissen haben über die Grundgeschichte der Welt der letzten 50 Jahre, vor allem bei Kindern so beliebt sind. Und wie das übereingehen würde, dass du ein Buch hast, in dem auf der einen Seite irgendwie Silvio Berlusconi und Hegel und Adorno und Kant erwähnt werden, von 5- bis 6-Jährigen dann doch gut gefunden werden, die ja augenscheinlich den politischen Gehalt und den gesellschaftsanalytischen Gehalt der Bücher gar nicht fassen können. Es sind wohl in der Schule auch sehr, sehr beliebte Bücher. Es gibt auf jeden Fall mehrere, sage ich mal, Materialsammlungen zu pädagogischen Empfehlungen, wie man diese Bücher im Schulunterricht einsetzen könne. Und das läutet mir durchaus ein, weil es natürlich sehr, sehr selbstreflexive Bücher an vielen Stellen auch sind. Und es gibt, glaube ich, in den Chroniken so ein Kapitel, in dem mit Tempi gespielt wird und auch bewusst gesagt wird, ja, wir erzählen die Geschichte jetzt mal aus anderen Blickpunkten. Also es waren, glaube ich, schon ganz gute Bücher, wenn man mitmachen wollte, um einen so Anfang der 2010er für etwas zu interessieren oder in ein bestimmtes in eine bestimmte Lebenshaltung reinzuführen, aber wie so häufig, sag ich mal, bei den Einführungswerken, wenn man dann zu ihnen zurückkommt, sind die gar nicht mehr so berauschend.
Ja, und ja, was so das Thema Schule und ja, Lesestoff im Unterricht anbelangt, ich meine, wir haben jetzt eine Stunde lang darüber geschimpft und gewettert, weil wir halt da wenig Freude dran finden, weil es einfach nicht sonderlich interessante Literatur an sich ist. Ich meine, ich bin da jetzt nicht aggressiv gestimmt, wenn jetzt irgendwie Schülerinnen und Schüler das lesen und da vielleicht eine Art von Politisierung erfahren und dafür kann man das sicherlich verwenden. Aber wie gesagt, also im selben Moment muss man dann hinterher schieben, wenn man jetzt will, dass Schülerinnen und Schüler mit guter Literatur konfrontiert werden, die jetzt auch über einen Literaturbegriff hinausgeht, der jetzt nicht nur davon ausgeht, dass wir dann einen Text haben, der möglichst lehrreich sein soll und möglichst viele Fakten vermittelt und so weiter, dann sieht's da eben ganz finster und dürftig aus.
Yannick, wo kann man dich sonst sehen, hören, schmecken, fühlen? Was treibst du gerade noch so in diesem Internet und in anderen Publikationen?
Na, schmecken und fühlen sage ich jetzt nicht, aber man kann mich sehen auf meinem YouTube-Kanal Nolting Hill, da spreche ich über Filme und Literatur, vor allem populäre Literatur. Ansonsten teile ich Texte hin und wieder auf Twitter, auf Letterboxd Filmkritiken, die ich schreibe an den üblichen Stellen. Ja, auf Letterboxd findet man auch eine Übersicht, wo ich überall schreibe. Aber wie gesagt, YouTube ist mein Hauptsteckenpferd seit einiger Zeit.
Ja, da
mein Projekt, was ich nach vorne bringen will.
Ja, das schaue ich auch immer gerne rein und alle Links natürlich wie immer in der Showbeschreibung. Yannick, danke, dass du hier warst und mit mir über dieses Buch gesprochen hast und wirklich nochmal von der Tiefe meines Herzens Entschuldigung. Beim nächsten Mal,
ja, alles gut.
Beim nächsten Mal kommt was Besseres. Die Tierwochen bei Gelesen sind damit abgeschlossen. Nächste Woche widmen wir uns, glaube ich, einem relativ interessanten Text, wo vielleicht auch zu diskutieren sein wird, ob das tatsächlich ein Roman ist, wie ihn der Paratext hier ausschreibt. Wir reden über Fuck Girl von Bianca Jankowska, erschienen im Haimon Verlag. Bianca Jankowska vor allem als Journalistin unterwegs und einen recht populären Substack namens Fuck Girl. Ich bin sehr gespannt, was wir da so rausholen werden. Bis nächste Woche, liebe HörerInnen. Tschüss.
Tschüss.